Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 7. März 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dabei sind auch wieder Malte und Volker heute. Hallo.
Hallo Anna.
Hallo. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Auch wenn Volker ist mit seinem Studio heute nicht zufrieden. Ich hoffe, es färbt nicht auf die Sendung ab.
Nein, ich behalte immer meine gute Laune.
Nein, das soll hier unsere Themen natürlich jetzt nicht trüben. Ich erzähle euch jetzt mal heute, um was es heute gehen wird. Wir starten jetzt gleich mit dem Taurus League und der Frage, wie gut Deutschland bzw. die Bundeswehr im Bereich Cybersicherheit aufgestellt ist. Dann geht es weiter mit Elon Musk, der OpenAI verklagt. Und zum Schluss sprechen wir noch über Kanadas Kampf gegen Hassrede im Netz. Da sollen zukünftig drastische Strafen wie lebenslange Haft verhängt werden. Wie immer gibt es auch heute wieder eine What the Fuck News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz. Im Live-Chat ist schon ordentlich was los, habe ich gesehen. Macht da gerne weiter, diskutiert gerne mit. Und dann starten wir auch direkt mit unserem ersten Thema. Der sogenannte Taurus League beschäftigt jetzt ja schon seit Tagen die deutsche Öffentlichkeit. Das Gespräch von ranghohen Offizieren der Luftwaffe über WebEx wurde abgehört und bei Russia Today veröffentlicht. In dem Gespräch ging es darum, unter welchen politischen Vorgaben die Bundeswehr den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern könnte. Laut Verteidigungsminister Pistorius konnte es aufgrund eines individuellen Anwendungsfehlers zu diesem Zwischenfall kommen, da sich einer der Teilnehmer aus einem Hotel in Singapur über eine nicht autorisierte Verbindung zu dem Gespräch zugeschaltet hatte. Zeigt dieser Abhörvorfall, dass Deutschland und die Bundeswehr im Bereich Cybersicherheit nicht gerade so richtig gut aufgestellt sind? Also wenn man bedenkt, dass man offensichtlich nicht sicherstellen konnte, dass solche Gespräche nur über abhörsichere Kanäle stattfinden?
Ja, nein. Also vielleicht beantworten die Frage doch etwas ausführlicher. Oder Malte, meinst du? Sollen wir mehr dazu
Ja,
sagen?
also man muss da ja unterscheiden zwischen der technischen Komponente und der menschlichen Komponente, wie so oft ja bei Cybersicherheitsthemen. Und so wie es sich ja gegenwärtig darstellt, ist die menschliche Komponente das größere Problem bei der ganzen Sache, dass das Gefahrenbewusstsein einfach da nicht vorhanden war. Und das gegebenenfalls, und das wird ja jetzt auch noch genauer geklärt, auch übliche Vorgehensweisen bei Themen nicht richtig eingehalten wurden. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt. Also, das ist ja das, was zumindest, was ja jetzt das Verteidigungsministerium als erste Zwischenbilanz gezogen hat, dass es jetzt kein Problem gibt, dass da jetzt Russland, russische Geheimdienste permanent in den Systemen der Bundeswehr drin sind und auf diese Weise Gespräche abhören, sondern dass in diesem besonderen Fall eben ein vielleicht etwas fahrlässiger Umgang mit so einer Konferenz, mit der Einwahl in dieselbige eben stattgefunden hat. Und ich denke mal, also wenn du die Frage nach der Cybersicherheit stellst, muss das natürlich aber auch Konsequenzen haben. Es zeigt, dass unsere Streitkräfte augenscheinlich noch nicht in der Bedrohungslage angekommen sind, beziehungsweise das Gefahrenbewusstsein entwickelt haben. Wenn das nicht, sage ich mal, jetzt irgendwie, wie ja manche mutmaßen, irgendwie eine Taktik war, dass man auf diesem Wege eine Message dann rausgeben wollte. Aber ich weiß nicht, ob das nicht so in den Bereich der Verschwörungstheorie dann schon geht.
Aber die fand ich sehr lustig, ne? Das hat unter anderem Fefe ja geschrieben. Ich fand das sehr, sehr spaßig, das auf jeden Fall zu lesen als Idee, ne? Dass die Bundeswehr vielleicht eigentlich diese Mitteilung machen wollte, um da die Russen herauszufordern. Aber insgesamt, ja, ist auch eher mein Eindruck, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben nicht ganz so mit Verschlusssachen oder eben vertraulichen Gesprächen umgegangen wird. Nun kann man natürlich sagen, ach ja, ist so ein Dienstgespräch zwischen ranghohen Offizieren der Bundeswehr überhaupt was Vertrauliches? Ich finde, wenn man das überhaupt in Frage stellen muss, dann läuft was generell falsch. Also würde ich immer davon ausgehen, dass solche Gespräche sozusagen nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Das erscheint mir zumindest sinnvoll. Und auch, also jede Firma würde normalerweise mehr dafür tun, dass eben nicht so etwas passiert. Also sei es nun eben ob es jetzt überhaupt so vertrauenswürdig war, nicht? Ich habe es schon gerade im Chat gelesen, dass nichts Skandalöses gesagt worden sei, ja, in diesem ganzen Zusammenhang. Nichtsdestotrotz kann man es ja davon kaum abhängig machen. Meistens weiß man vielleicht auch im Vorfeld gar nicht, ob irgendwas vielleicht Sicherheitsrelevantes gesagt wird oder nicht in so einem Gespräch. Insofern sollte man natürlich tunlichst dafür sorgen, dass es nicht abgehört werden kann. Und dann sollte man auch alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten, weil das Typische ist ja, der Mensch, wenn er sich erstmal daran gewöhnt hat, sowas nicht zu tun, macht es vielleicht auch eben in einer Situation, wo es wirklich um kritische Informationen ginge. Insofern finde ich, kann man das damit nicht wirklich entschuldigen. Es ist jetzt nicht so dramatisch vielleicht, ist vielleicht ein guter Fingerzeig. Aber ich finde, da muss gehörig was passieren bei der Bundeswehr. Also ich erwarte, dass das nicht nochmal passieren sollte.
Ja, und ich meine, die Brisanz dieses Vorgangs daran festzumachen, ob sie wirklich was Brisantes gesagt haben, ist ja die eine Sache. Aber dass wir sehen in dem Fall, wie sowas ja auch selbst bei einem harmlosen Inhalt, einem vergleichsweise harmlosen Inhalt, einfach missbraucht wird, eben für politische Zwecke. Und alleine dieses Bewusstsein sollte ja da sein. Also wenn ranghohe Luftwaffenoffiziere sich über mögliche Strategien unterhalten, wie man die Ukraine mit einem Waffensystem ausstattet, dann hat das natürlich immer ein Missbrauchspotenzial, wenn es aus dem Kontext gerissen wird und Fragmente. Also ein freies Gespräch wäre ja sonst auch gar nicht möglich, wenn eben, also man muss das halt im Blick behalten. Und das ist einfach der Punkt, der hier dann nicht eingehalten wurde und wo man sich dann augenscheinlich von Singapur aus in einem Hotel dann eingewählt hat, auch nicht in dem Gefahrenbewusstsein, dass so eine Messe, wo sehr viele Militärs sind, auch eben mit Geheimdienstlern dann da durchsetzt ist, die dann eben genau solche Gelegenheiten ja dann herbeisehen, dass da irgendwas gesprochen wird, was sie aufzeichnen können. Also dieser Vorführeffekt ist ja das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte, was da gelaufen ist. Und wenn wir darüber sprechen, welche Lehren sollte man daraus ziehen, ja, wir können vielleicht aufatmen, dass jetzt nicht die Bundeswehrsysteme kompromittiert sind, aber wir sollten uns sehr wohl eben als Staat schon mal überlegen, ob wir eigentlich in der Realität des Jahres 2024 schon angekommen sind.
Und selbst wenn die Systeme nicht kompromittiert sind, sind es die Menschen halt möglicherweise schon längst, weil sie sich überhaupt nicht der Situation bewusst sind, dass sie da in einem Dienstgespräch eben solche Dinge nicht zu tun haben. Und das finde ich halt auch noch eben sehr, sehr beunruhigend. Und ja, wie du schon gesagt hast, es wird jetzt halt ausgenutzt, in dem Fall von Russland, eben auch vermutlich ja, um von anderen Themen abzulenken oder eben so dafür zu sorgen, dass es vielleicht doch nicht zu einer Lieferung kommt. Also das sind halt alles sehr, sehr unglückliche Gesichtspunkte. Und ganz ehrlich, wir stehen da jetzt nicht besonders positiv da, außer es wäre tatsächlich die von Fefe kolportierte Verschwörungstheorie. Dann wäre es wahnsinnig clever gewesen, es so zu machen. Aber ich fürchte leider, dass das nicht der Fall gewesen ist.
Im Chat schreibt auch schon jemand, in der Realität von 2024 angekommen, bei der Digitalisierung definitiv nicht. Aber ihr meint ja, es ist kein technisches Problem an sich quasi dann gewesen, sondern das Sicherheitsproblem lag dann eher bei den Beteiligten.
Ja, dazu kommen natürlich noch so andere Dinge. Ne? Warum ist WebEx überhaupt als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch zertifiziert? Ist das überhaupt das Richtige? Sollte man da nicht andere Dinge nutzen? Es gibt ja eigens entwickelte Messenger für die Bundeswehr. Sollte man das nicht darüber tun? Selbst gehostet etc. pp. Da kann man ganz, ganz viele Dinge zu diskutieren zu diesem Thema. Aber ich glaube, das Grundsätzliche haben wir im Prinzip angesprochen. Egal, welches Tool ich nun nutze und ob da jetzt Hintertüren in WebEx eingebaut sind oder nicht, das war ja offenbar überhaupt nicht das Problem. Die hätte man ja überhaupt nicht gebraucht dafür. Das ist ja das Schlimme. Also, ne, das andere wäre eine ganz andere Art der Diskussion oder eine ganz andere Ebene. Aber wenn man einfach feststellt, dass da die grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen werden, ist das natürlich auch dramatisch. Es sei denn, auch das ist eine Verschwörungstheorie und das ist nur vorgeschoben. Und in Wirklichkeit gibt es doch diese Hintertür. Aber schwierig, können wir nichts zu sagen im Moment.
Tja, ich schaue noch mal ein bisschen in den Chat, was es da so für Meinungen gibt. Hier sagt Capilino, sagt, ranghohe Offiziere haben speziell gesicherte Telefone für kritische Gespräche.
Ja, war ja nicht kritisch, wie wir festgestellt haben. Stand ja auch schon im Chat. War ja kein kritisches Gespräch, das weiß man ja immer vorher. Und deswegen wechselt man zwischen Hoteltelefon und dem Diensttelefon. Ich habe auch gehört, aber das ist natürlich nur Hörensagen, dass es leider sehr, sehr kompliziert ist, mit diesen Geräten Dinge zu tun, dass es aufwendig ist. Und wenn das tatsächlich so wäre und man deswegen einen Ausweg nimmt, ist das nicht so gut. Und ich finde es dann doch auch gut, dass sich der Bundeskanzler davor stellt und sagt, ja, hier werden doch keine ranghohen Offiziere geopfert. Man muss sich trotzdem Gedanken machen, ob man nicht zumindest mal ein ernstes Wort mit den Kollegen spricht, die da unterwegs waren. Aber es wird ja auch untersucht und möglicherweise auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Insofern durchaus der richtige Weg. Schade nur, dass wir so ein bisschen dumm dastehen.
Wobei der Chat schon richtig aufzeigt, dass es ja, dass sich da auch widerspiegelt das allgemeine Gefahrenbewusstsein, was in der Bevölkerung bei Digitalthemen häufig vorherrscht. Also wir haben das ja jetzt nicht erst seit diesem Konflikt, sondern ja immer wieder eben auch in den Security-Themen, dass da eben ein sehr unbedarfter, naiver Umgang mit Technik da ist. Und weil irgendwie das Gefühl herrscht bei einigen, ja, Gott, ist doch nur Technik. Also ist ja nicht, da kann ja nicht, was soll schon passieren? Und ja, und vielleicht setzt sich das dann auch dorthin fort, ne? dass diese Dimension, was damit angestellt werden kann, dann vielen gar nicht so geläufig sind.
Im Chat wird noch gefragt, die Bundeswehr sollte doch mal Matrix bekommen, kann man damit videotelefonieren? Was ist das denn?
Ja und ja. Also Matrix ist ein offenes Messenger-Protokoll. Darauf setzt, meine ich, auch der sogenannte Bundeswehr-Messenger auf, der BW-Messenger. Und meines Wissens nach müsste man darüber auch grundsätzlich videofonieren können, bin ich jetzt aber nicht 100% sicher. Also auf jeden Fall kann man ansonsten chatten, Bilder tauschen etc. pp. Und glaube ich Sprachnachrichten mindestens. Videofonieren wüsste ich jetzt nicht, jetzt benutze ich auch dieses Wort, also Videocalls darüber machen, wüsste ich jetzt nicht hundertprozentig, aber hätte ich jetzt durchaus erwartet. Aber das ist halt ja ein Bundeswehr-internes Tool, womit auch die Bundeswehr Soldaten teilweise mit untereinander, aber auch mit Angehörigen sicher sprechen können sollen. Inwieweit das jetzt für solche Dienstgespräche genutzt wird, anscheinend ja nicht. Also offenbar sind Videocalls über WebEx dann ja doch noch eine Möglichkeit. Haben wir ja nun festgestellt, dass das geht.
Da haben wir noch eine längere Meinung von Estate of Trance zu der ganzen Sache. Ich lese mal vor. Ich halte das menschliche Versagen für eine Schutzbehauptung. Wenn die Infrastruktur entsprechend konzipiert wurde, bleibt nur der Weg vom Menschen bis zum Notebook-Telefon als Schwachstelle für menschliches Versagen übrig. Was soll der betreffende Offizier gemacht haben? Bluetooth freisprechen? In allen anderen Fällen ist es ein Designfehler.
Naja, wenn der sich über eine Hotelleitung übers Telefon gemeldet hat, dann ist das ja nicht mal mehr ein Designfehler, ne? Sondern klar, wenn er sagt, das ist eine Schutzbehauptung, was ich ja eben auch angedeutet habe, was ja auch sein könnte, um eben andere Dinge oder von anderen Dingen abzulenken, ich weiß es nicht. Es ist schon, die Fragen sind, finde ich, berechtigt, die State of Trance sich da durchaus stellt.
Capellino sagt noch, dass das Problem ist, dass der Generalinspekteur der Luftwaffe, der da anscheinend da ja dabei war, nicht mehr viele Vorgesetzte hat, die ihn belehren könnten.
Ja, muss man vielleicht ändern, ne?
Also vielleicht zumindest in
solchen reicht ja einer.
IT-Sicherheitsfragen, ja. Ja. Wollt ihr noch was dazu sagen? Habt ihr noch einen Tipp für die Bundeswehr?
Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn nicht ausgerechnet die Bundeswehr da wieder ins Zentrum rückt, weil wir hatten ja in den letzten Jahren öfter mal Themen rund um die Bundeswehr, die eigentlich immer nur ein Bild gezeichnet haben, das uns als Deutschland ein bisschen dumm dastehen lässt. Da geht es um Hubschrauber, die nicht mehr starten können, Flugzeuge, die nicht fliegen, alles Mögliche bis hin zu Leuten, die nicht mit verschlüsselnder Technik videofonieren, so jetzt sage ich es nochmal. Und das ist halt, das wirft halt insgesamt gar kein gutes Bild auf Deutschland. Und das beunruhigt mich, weil man dann auch denken könnte, ach guck mal, wir gehen mal einfach bei denen vorbei, muss man sich gar nicht groß bemühen, die kriegen eh nichts auf der Kette.
Muss gar nicht so weit zurückgehen. Wir haben ja erst letzte Woche diese Nachrichten gelesen, dass ja eben die Fregatte, die im Roten Meer ist, dann eine amerikanische Drohne anvisiert. Okay, da kann man noch sagen, hatten die Amerikaner auch Anteil dran, aber dann zwei Raketen abschießt und jedes Mal dann nicht trifft. Also auch da könnte man ja sagen, das zeichnet auch nicht gerade ein gutes Bild. Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es zeigt letzten Endes halt auch, in welchem Zustand, also auch jetzt neben den menschlichen Geschichten, aber auch technisch einfach und in der Ausrüstung, die Armee dann ist, weil trotz aller Auslandsmissionen, die man gemacht hat, aber da war das ja auch mal wieder Thema, dass das eben der Etat für diese Sachen eben nicht besonders hoch ist, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Amerika. Und gut, im Vergleich zu Amerika ist alles niedrig, aber eben deutlich, deutlich niedriger, als es eigentlich sein müsste. Und dass man eben diese Erneuerung bis heute nicht hinbekommen hat, dass in vielerlei Hinsicht eben da noch ja, ganz alte Gebräuche auch da teilweise da sind, die auch dazu führen, dass dann so sorglos dann umgegangen wird mit bestimmten Dingen.
Nico Ernst gibt in den Kommentaren noch zu bedenken, dass vielleicht steht Deutschland nicht ganz so schlecht da, wie Volker das befürchtet, weil von vielen Soldaten und Sicherheitspolitikern wohl die Art des Gesprächs, also nicht die Technik, sehr gelobt wurde, weil das nüchtern und professionell war. Also ist
alles ganz, hat ganz
man sich
ehrlich,
zumindest nicht mit dem blamiert, was man gesagt hat.
Ich wollte sagen, ganz ehrlich, alles andere wäre ja noch viel, viel schlimmer gewesen. Mal ganz, also ist doch wirklich so. Wenn das jetzt auch noch das Gespräch auch noch hochgradig unprofessionell gewesen wäre, wäre es nicht besser gewesen. Also das lindert nur ein bisschen, Nico, finde ich. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass Deutschland da nicht so in den Mittelpunkt gerückt wird und dass wir jetzt nicht sozusagen gefühlt, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber die Lachen immer der Welt sind. Das ist halt irgendwie, das betrübt mich auf jeden Fall. Und da würde ich mir wünschen, dass da auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen werden. Es geht mir nicht darum, dass jetzt diese Menschen da irgendwie, dass da Disziplinarverfahren oder so gegen die laufen, sondern dass man generell da eine oh Gott, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Awareness schafft, ihr wisst schon, egal, versteht ja jeder das englische Wort Awareness, schafft bei der Bundeswehr, dass man halt anders mit sowas umzugehen hat. Und wenn es nur darum geht, sich nicht zum Gespött zu machen.
Dann würde ich gerne unser erstes Thema mit dem Tipp von Olaf G. abschließen. Hätten Sie mal das gute alte, unhackbare Faxgerät benutzt, würde zu Deutschland auch passen.
Bewusstsein, ja. Danke. Jetzt weiß ich das Wort.
Awareness ist Bewusstsein. Bewusstsein. Vielen Dank für die Übersetzung. Und damit beenden wir das erste Thema und gehen in unsere erste Rubrik über.
Die What the Fuck News der Woche.
Ja, nachdem wir letzte Woche schon berichtet haben, dass auf dem MWC ein Rasenmäher gezeigt wurde, auf dem Doom läuft, können wir heute verkünden, dass man es jetzt auch auf der Zahnbürste spielen kann.
Endlich.
Das ist ja, wer hat da nicht alles drauf gewartet? Das ist ja irgendwie inzwischen schon ein inoffizieller Wettbewerb geworden, den Ego-Shooter aus den 90ern auf allen unmöglichen Geräten zum Laufen zu kriegen. Es geht ja zum Beispiel auch schon auf dem Toaster, dem Taschenrechner oder sogar auf Geldautomaten und jetzt halt auch auf der elektrischen Zahnbürste. Da habe ich auch ein Video für euch. Da ist es. Moment. Ich spiele ab. So. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine ganz übliche elektrische Zahnbürste, sondern um eine Smart-Zahnbürste mit einem richtigen kleinen Display, auf dem normalerweise Anweisungen und Tipps für die richtige Zahnreinigung angezeigt werden. Der deutsche Hacker Aaron Christoffel hat jetzt die Zahnbürste mit einer eigenen Firmware ausgestattet und eine Version von Doom auf den integrierten ESP32-Chip gespielt. Und jetzt läuft Doom auf dem Display der Zahnbürste. Gesteuert wird das Spiel mit einer Computermaus. Seid ihr begeistert?
Natürlich. Müssen wir.
Ja, da brauchen wir aber auch gute Augen für, um das da auf diesem kleinen Ding zu spielen.
Wobei die Grafik, ich weiß gar nicht, wie viele Pixel das hat, aber ich meine, die ersten Leute mussten ja auch Doom in 320 mal 240 Pixeln spielen, so ungefähr. Das scheint mir jetzt nicht viel weniger zu sein. Wobei man kann, glaube ich, unten nicht wirklich gut lesen, was in dem Head-Up-Display steht. Ne? Aber ich finde es total wichtig, dass auf jedem Display, das man findet, Doom zum Laufen gebracht wird. Egal wie klein es ist, tatsächlich.
Hätte die Zahnbürste nur einen externen Monitoranschluss, dann wäre das Problem ja gelöst.
Ja, genau. Wir können auch einen HDMI-Anschluss und dann in Full-HD.
Was ich schade finde, ist, dass man das ja so schlecht während des Zähneputzens spielen kann.
Das stimmt. Oder
nein, ich zeige Werbung. Ich will keine Werbung.
Jetzt geht das schon wieder los.
Oh no.
Anna, wir wollten dir doch mal einen Premium-Account zukommen lassen.
Jetzt sehen wir die personalisierte Werbung für Anna.
Oh je. Eigentlich fände ich es wichtig, wenn man das durch das Zähneputzen steuern würde. Und wer da dann das Spiel durchspielt, hat entweder blitzblanke Zähne oder gar keine mehr, fürchte ich.
Ja, Naja, also wer Bock hat, muss sich diese Zahnbürste zulegen und das da drauf installieren. Viel Spaß.
Oh, ich sehe gerade, der Vorschlag ist, man sollte endlich mal Doom auf der Mondlandefähre von 1969 zum Laufen bringen. Ich fürchte, das geht nicht. Hat das nicht Protected Memory gebraucht? Ich glaube, das konnten die damals noch nicht. Egal.
Das kann man auf Toastern machen.
Auf Toastern, ja, aber die sind ja alle moderner als das Ding, was dann 1969 da um den Mond gekreist ist.
Naja, gut. Wir werden es erleben. Es wird wahrscheinlich irgendwann überall laufen. Ich werde euch dann weiter auf dem Laufenden halten. Ich werde immer in der What the Fuck News euch die neuesten Doom-Geräte vorstellen.
Hervorragend. Ich bitte jetzt, darum.
Ja, mache ich gerne. Und jetzt machen wir mit dem zweiten Thema weiter. Da geht es heute um Elon Musk. Der hat nämlich Klage gegen OpenAI und seinen Geschäftsführer Sam Altman eingereicht. Musk war 2015 Mitbegründer von OpenAI und wirft dem Unternehmen jetzt vor, mit der Entwicklung von GPT-4 und der Kooperation mit Microsoft Vertrauensbruch, also Leute, es ist ja schon wieder schlimm heute, Vertragsbruch, nichts Vertrauen, Vertragsbruch begangen zu haben. Und sogar die Menschheit zu bedrohen. Mit der Klage möchte Musk bewirken, dass sich OpenAI wieder an die Gründungsvereinbarung hält und die künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit entwickelt und nicht zum persönlichen Vorteil. Was genau ist denn da sein Problem mit GPT-4 und der Zusammenarbeit mit Microsoft?
Ja, es ist mal wieder so ein typischer Musk-Fall, ne? Also wo man auch gleich dann die Gegendarstellung dann von OpenAI vielleicht auch noch erwähnen sollte, wie die das dargestellt haben. Also Musk stellt das so dar, dass er damals erkannt habe schon, dass eben AI, was damals von Google mit DeepMind vor allem vorangebracht wurde oder entwickelt wurde, dass das eine Bedrohung der Menschheit sei und dass man deshalb sich eben da verbünden müsse, um eben schneller als Google das zu entwickeln, zum Wohle der Menschheit verantwortungsvoll. Und aus dem heraus sei dann mit Sam Altman ja diese Kooperation entstanden, wo OpenAI und OpenAI, der Name sei dann eben Begriff oder sei Programm, hat er dann dargelegt in der Klage, dass das eben alles offen sein sollte. Es sollte eben nicht ein geschlossenes, auf Profit orientiertes Unternehmen sein, was diese allgemeine künstliche Intelligenz dann da entwickelt. Und ja, und dann kam ja eben, also Musk ist dann ja irgendwann ausgestiegen aus OpenAI und danach kam dann diese Kooperation ja von OpenAI mit Microsoft, die, wir wissen es alle, dann ja jetzt dazu geführt hat, dass die beiden ganz dicke dann eben da gemeinsame Produkte herausbringen. Über eine relativ verschachtelte Konstellation, denn OpenAI ist ja im Kern immer noch gemeinnützig, aber hat so ein Ableger, ein Tochterunternehmen, was dann wiederum dann eben kommerzielle Kooperation noch eingehen darf. Ja, und Musk argumentiert jetzt halt, dass erstens schon eine AGI erreicht worden sei und das werde da jetzt, das hätte letztes Jahr auch zu diesen Verwerfungen geführt, wo Sam Altman kurz mal dann vor die Tür gesetzt wurde und dann wieder zurückgeholt wurde. Und das würde ja sowieso dann eigentlich gegen die Statuten verstoßen, weil normalerweise müsste dann ja Microsoft, dürfte man mit Microsoft dann gar nicht da kooperieren, sondern nur in der allgemeinen AI. Ja, und generell sagt er halt, dass der gemeinnützige Charakter von dieser ganzen Organisation nicht mehr eingehalten wird durch diese Kommerzialisierung. Ja, und das ist aber jetzt, wie gesagt, alles Musks Darstellung in der Klage.
Ja gut, an manchen Stellen kann man ihm natürlich ein bisschen folgen, auch wenn das manchmal schwerfällt, ihm zu folgen bei all seinen Äußerungen. Denn tatsächlich, diese Kritik an OpenAI, dass die eben jetzt viel stärker in den kommerziellen Bereich abdriften, die gibt es ja schon länger. Das ist ja gar nicht so neu von ihm. Insofern, an manchen Stellen kann man folgen. Das andere wirkt jetzt dann doch wieder so ein bisschen nur wie, er muss sich aufspielen und er will jetzt irgendwie dann doch teilhaben, weil er hat ja auch selber gesagt, er würde nie wieder das Thema KI sozusagen anfassen und gefühlt hat er am Tag drauf dieses Grog herausgebracht, also die eigene KI, die aber, glaube ich, nicht so wirklich ins Laufen kommt, sondern gefühlt, glaube ich, von den meisten eher belächelt wird, im Unterschied zu dem, was eben unter anderem OpenAI und andere machen. Ja, aber grundsätzlich finde ich es schwierig, wie er da jetzt versucht, gegen vorzugehen auf der einen Seite und dann Gerüchte schürt, auch mit der AGI. Und auf der anderen Seite wie gesagt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, denn der Name Open bei OpenAI, der täuscht dann doch schon an manchen Stellen. Weil viele Leute würden dann erwarten, okay, man kriegt die Quellcodes, man kriegt jenes, man kann selbst damit was machen. Tatsächlich ist das ja genau nicht der Fall bei OpenAI.
Ja, also um die andere Seite noch zu ergänzen, die kam ja dann Tage später. OpenAI hat ja jetzt dann E-Mails dann veröffentlicht und auch Informationen herausgegeben, denen zufolge Musk seinerzeit eben versucht habe, dann OpenAI in Tesla zu integrieren und das am Ende auch zu kommerzialisieren. Und sie argumentieren halt, Musk ist jetzt nur der schlechte Verlierer, der jetzt so eine Retourkutsche reitet, aber der eigentlich nicht in der Sache und dem man das auch zur Kenntnis gegeben habe, dass man eben jetzt nicht alles offen weitermachen könne, weil das wiederum auch eine Gefahr sei. Und dann gab es da so eine E-Mail von Musk, wo einfach nur Jupp dann drunter stand oder Jep. Und so ein typischer Manier und dass er halt im Bilde gewesen sei über die Entwicklung, dass er sogar andere Interessen verfolgt habe und dass das jetzt dann eben dann sein Voranliegen, sein Vortrag jetzt dann diskreditiere. Aber ich bin dabei, Volker, dass ich glaube, Musk macht da etwas, was er häufig macht, dass er so etwas aufgreift, was im Kern nicht ganz falsch ist, das aber dann dramatisch überspitzt und dann auch eine gehörige Portion Eigennutz dann noch mit reinspielt und was das Ganze dann schon wieder ins Absurde gleiten lässt. Aber dass dieses Hinterfragen, was von OpenAI eigentlich noch übrig geblieben ist, was der ursprünglichen Mission eigentlich dann entsprach, und ob nicht der Reiz des Geldes und die Macht, und ich meine diese ganzen Verwerfungen mit Sam Altman, ein Stück weit ist das jetzt ja auch ein Fortdreh davon. Das ist ja auch, wir haben damals ja schon gehört, dass es eben Verwerfungen im Vorstand von OpenAI gegeben haben soll, gerade ob der Entwicklung eben des Unternehmens und dem Schwerpunkt, den Altman ja vor allem vorangetrieben hat. Und nachdem da wieder Ruhe eingekehrt ist, ist es ja nie so wirklich aufgearbeitet worden. Und Musk mit etwas Abstand schlägt jetzt gnadenlos in diese Kerbe rein wieder.
Glaubt ihr denn, dass diese Klage Erfolgschancen hat, also dass es da zu einem Prozess kommt?
Schwer zu sagen. Also ich meine, auf hoher See und vor Gerichten, ne? Das ist ja der alte Spruch. Das ist wirklich schwer zu sagen. Im Chat, Nico hatte ja schon jetzt gerade geäußert, die Hoffnung, dass, wenn es denn zu so einem Prozess kommt, dass dann vielleicht wirklich mal diese Definitionsfrage von AGI auch dann aufgeworfen wird. Weil da ist es ja momentan ja auch jetzt den Branchenkennern oder Brancheninsidern überlassen zu definieren, ab wo das jetzt genau anfängt. Also Musk argumentiert, mit GPT-4 hätte man das schon erreicht. Andere sagen, noch längst nicht erreicht. Ich bin auch eher Anhänger der Theorie, dass man es noch längst nicht erreicht hat. Aber ja, das wäre eigentlich ja mal nicht verkehrt, wenn diese Grenzziehung da auf diese Art und Weise dann vielleicht dann vorangetrieben wird. Ob das zum Prozess kommt, ja, weiß nicht, Volker, wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig, daraus einen sinnvollen Prozess tatsächlich zu machen. Irgendwie wüsste ich jetzt anstelle der Richter gar nicht, wie man das richtig greifen soll, das Thema. Weil das halt eben irgendwie so ein ganzer Haufen ist, in dem man da reinsticht, den muss man erstmal sortieren, ob das jetzt der richtige Ort ist, um dann ein sinnvolles Urteil zu fällen, wage ich irgendwie im Moment zumindest zu bezweifeln. Also
ja.
Finde ich irgendwie schwierig.
Die Frage ist ja auch jetzt mit Blick auf den Vertragsbruch, gegen wem gegenüber ist denn da der Vertrag gebrochen worden? Dass also dass sowas wie OpenAI halt ursprünglich mal mit einer anderen Mission aufgestellt wurde, das ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich in der Welt der Firmen, dass dann irgendwann auch mal ein Change stattfindet und es wird dann halt komplett geändert. Wenn das einvernehmlich ist und da jetzt keiner geschädigt wird, der jetzt Aktiven, dann ist da ja schwerlich ein Prozess draus zu machen. Und Musk ist ja nun da rausgegangen aus der ganzen Sache. Also wer ist denn da der Geschädigte jetzt eigentlich? Ja, die Allgemeinheit hier so nach seiner Argumentation, die Menschheit ist der Geschädigte. Aber das ist dann ja schon rechtlich ein sehr abstrakter Begriff, und wo ich auch gar nicht weiß, ob man das vor Gericht durchfechten kann.
Ja, finde ich, also wie gesagt, finde ich schwierig, diesen Ansatz. Das hätte man sozusagen, wenn man tatsächlich diese Geschichte von Ende letztem Jahr weiterspinnen würde, hätte man da was draus machen können, wenn ein Teil des Boards sozusagen die andere Hälfte verklagt oder sowas, dass die eben vom rechten Weg abgekommen sein sollten. Aber auch das ist schwierig, weil solange man nicht irgendwie das tatsächlich so festgeschrieben hat und sich nicht nur unfair behandelt fühlt, sehe ich da halt nicht so richtig, wie man damit eine Klage rechtfertigen will an der Stelle. Insofern ja, er spielt sich so ein bisschen auf als Kämpfer fürs Allgemeingut und der Retter der Welt, indem er halt eben darauf hinweist oder darauf hinwirkt, dass man eben jetzt die Gefahren nochmal betrachtet. Aber eigentlich ist das auch wieder nur nur was, wo man Kopf schütteln kann.
Ich glaube, mein Bauchgefühl war und die Stellungnahme von OpenAI hat das so ein bisschen bestätigt. Das war ganz interessant. Die hatte ja eine riesige Autorenzeile, wo neben Sam Altman auch einige Protagonisten dann genannt wurden, die seinerzeit ja auch verwickelt waren in dieser Absetzung von Sam Altman. Und ich glaube, OpenAI wollte da sehr bewusst das Signal aussenden, der Frage, wie Musk uns jetzt ankachelt, sind wir geschlossen? Trotz aller Differenzen, die wir vielleicht hatten und vielleicht nur noch haben. Aber ich glaube, vielleicht war es auch der Versuch von Musk, da wieder einen Keil reinzutreiben, dass eben dieser alte Konflikt von letzten Jahr, der nie so wirklich aufgearbeitet wurde, zumindest in der Öffentlichkeit nicht, jetzt nochmal wieder aufgerissen wird und dann dieses Unternehmen dann in Schlingern bringt, was vielleicht auch gegen Microsoft so ein Schlag gewesen wäre. Und so wie es aussieht, zumindest in der öffentlichen Darstellung, ist ihm das in diesem ersten Aufschlag nicht gelungen. Und ja, jetzt ist die Frage, ob da noch Substanz dahinter ist und oder ob es das schon wieder gewesen ist und morgen wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben.
Aber wenn wir annehmen, es würde zu einem Prozess kommen, was könnte denn OpenAI überhaupt drohen?
Tatsächlich vielleicht die Zerschlagung oder, keine Ahnung, kann man die behindern, kann man die dazu verdonnern, dass sie ihre Entwicklung quasi der Allgemeinheit zugänglich machen? Wie gesagt, da ist vielleicht tatsächlich noch viel größeres Risiko, als wenn das nicht der Fall ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tue ich mich da sehr schwer mit einer Prognose.
Ja, allenfalls vielleicht so ein wettbewerbsrechtlicher Schuh, dass also OpenAI diese Kooperation mit Microsoft niemals hätte eingehen dürfen und dass dann diese Kooperation nichtig ist, dieses Abkommen. Also ich könnte mir bestenfalls vorstellen, dass man da irgendwelche Steine halt den beiden Kooperationspartnern in den Weg legt jetzt, dass sie dann eben womöglich dann wettbewerbsrechtlich angreifbar sind. Aber so juristisch ist es, glaube ich, schon eine sehr abstrakte Kiste, weil so einen ganz klaren Verstoß gegen irgendwas sehe ich da jetzt halt nicht. Und ja, es wird zu Recht angemerkt, natürlich kann die Allgemeinheit geschädigt werden. Ja, das ist richtig. Aber auch diese Schädigung ist ja abstrakter Natur, weil wir reden über ein Zukunftsszenario. Musk sagt ja nicht, die Allgemeinheit ist jetzt geschädigt worden. Sie wird in Zukunft geschädigt werden, dadurch, dass OpenAI jetzt eben diese falschen Weichenstellungen gemacht hat. Also vielleicht wird sie auch nicht geschädigt, weil das einfach nur eine kühne Vision von Herrn Musk ist, die gar nicht eintritt. Ne? Und es wird alles ganz wunderbar mit der AGI. Das weiß ja keiner. Also und wenn es dann festgestellt ist, der Schaden, gibt es keinen mehr, der anklagen kann. Tja, Pech gehabt.
Dann hatte James Cameron doch recht. Schon viel früher als Elon Musk, als er Terminator geschrieben hat. Egal.
Wie steht ihr denn dazu, dass OpenAI mit Microsoft zusammenarbeitet? Seht ihr das eher positiv, dass da neue Sachen entstehen oder auch eher skeptisch?
Schwierig. Also ich find's ein bisschen unglücklich eben, dass, naja, was heißt, ich find's unglücklich, stimmt so nicht. Microsoft investiert da halt, um eben die KI in seine eigenen Produkte zu integrieren. Das steht natürlich auch jedem anderen frei. Insofern ist OpenAI schon noch irgendwie open oder offen, weil es diskriminierungsfrei jedem den Zugang gewährt, wenn man denn nur Geld dafür bezahlt, diese API zu verwenden. Microsoft hat natürlich ein sehr großes eigenes Interesse dran, ja auch wegen der Suchmaschinen und so weiter da reinzugehen und natürlich auch, um möglichst schnell KI sinnvoll nutzbar in seinen eigenen Tools zu machen. Und kann man natürlich darüber geteilter Meinung sein, wie gut das bisher schon so funktioniert hat. Ich habe mir letztens nochmal Kenos CT3003 Video dazu angeguckt. Der hat ja den Copilot ausprobiert und welche Funktionen es da so alle gibt. Der war ja alles andere als begeistert. Aber also grundsätzlich finde ich sinnvoll, also aus Microsoft-Sicht finde ich es total sinnvoll, da rein zu investieren und da Dinge voranzutreiben. Und ich würde mir wünschen, dass es auch andere vermehrt tun. Das muss ja gar nicht immer auf OpenAI-Basis sein. Es wäre halt gut, wenn ein anderer Mitbewerber, sage ich mal, ähnliche Unterstützung erfahren würde, weil Microsoft da ja wirklich Milliarden reinpumpt in den kommerziellen Arm des Unternehmens. So.
Ich glaube, dass diese Idee, dass man jetzt durch eine gemeinnützige Mission eines Unternehmens eine Gefahr abwendet, eine ziemlich naive Vorstellung ist. Also wenn es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gäbe, dass eben eine AGI per se gefährlich ist und man muss diese Forschung eigentlich reglementieren, dann müsste das eigentlich auf politisch-gesellschaftlicher Weise stattfinden. Also diese Idee, wir überholen Google und dann ist die Gefahr aus dem Weg geräumt, halte ich eigentlich für Nonsens. Und OpenAI hat dann einfach Realitäten eingesehen, dass wenn sie das Thema weiterentwickeln wollen, brauchen sie unglaubliche Computing Power. Und das ist ja auch Teil dieses ersten großen Deals mit Microsoft gewesen, dass die ihre Azure-Server-Kapazitäten vor allem eben monetarisiert haben in gewisser Weise, also denen als Unterstützung zu haben zukommen lassen. Und auf diese Weise ist ja OpenAI, glaube ich, auch eben maßgeblich so schnell vorangekommen mit der ganzen Sache. Also, ja, wenn man etwas Positives aus dieser Nummer jetzt rausziehen kann, aus diesem Musk-Thema, ist, dass das vielleicht eine Diskussion anstößt, dass man nochmal hinterfragt, ob dieser ursprüngliche Anstoß, das könnte eine Gefahr sein, vielleicht zu irgendwelchen Konsequenzen führt. Aber dieses ganze Konstrukt halte ich für ziemlich einen Humbug, was dabei herausgekommen ist.
Schön.
Humbug, ein schönes Wort.
Das fand ich jetzt einen schönen Abschluss für das Thema. Ist Humbug bei rausgekommen. Und dann machen wir jetzt weiter. Mit einem Nerd-Geburtstag.
Der Nerd-Geburtstag der Woche.
Was ist das denn? Okay.
War das der Nerd-Geburtstag?
Da war irgendwas schon eingeblendet. War das bei euch auch?
Nein.
Okay. War ich kurz aus dem Konzept. So, Nerdgeburtstag ist heute Valentina Tereshkova, ehemalige sowjetische Kosmonautin und die erste Frau im Weltall. Die ist gestern 87 geworden. Sie lebt und es ist eine Frau.
Großartig. Also, finde ich toll.
Ja, ich habe hier, also falls man es eben schon gesehen hat, ich habe auch ein Bild von ihr.
Nein, haben wir nicht gesehen.
Genau.
Für alle, die jetzt zuhören, wir sehen jetzt ein Bild von Valentina Tereshkova.
Genau.
Jetzt müssen wir sie noch beschreiben.
Im Raumanzug.
Eine Frau im Kosmonautenanzug, oder? Die heißen noch Kosmonauten.
Ja, die heißen Kosmonauten.
Heißen immer noch so.
Genau. Ich finde, sie sieht sehr alt aus. Also, die war da 26.
Okay, ja. Ich hätte sie tatsächlich auf dem Bild auch eher älter geschätzt.
Die hatte ganz schön faltige Stirn und so schon.
Vielleicht ist das Bild nachgestellt.
Sorgenfalten.
Aber hier im Chat wird schon gesagt, dass es aber für 87 gut aussehen wird. Aber ich zeige euch mal, da war sie 26, ich zeige euch, wie sie jetzt aussieht.
Och, hat sich gut gehalten, gemessen an dem anderen Bild.
Ja, ich weiß natürlich nicht, ob sie da auch wirklich schon jetzt, ob es ganz aktuell ist, das Bild, aber ja, so sieht sie jetzt als ältere Frau aus.
Oh, die hat einen Orden da hängen.
Ja, die hat sehr, sehr viele Orden gewonnen.
Kann man die gewinnen?
So, ich erzähle euch noch ein bisschen was zu ihr. Valentina Tereshkova ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und sie hat eigentlich zunächst als Näherin in einer Textilfabrik gearbeitet. Dass sie in ihrer Freizeit aber auch begeisterte Fallschirmspringerin war und sich an einer Abendschule zur Technikerin fortbilden ließ, das half ihr dann bei ihrer Bewerbung als Kosmonautin. Nachdem die Sowjetunion 1961 mit Juri Gagarin schon den ersten Menschen ins All gebracht hatte, wollte man natürlich auch vor den USA die erste Frau in den Weltraum schicken und suchte nach geeigneten Kandidatinnen. Tereshkova setzte sich schließlich gegen tausende Mitbewerberinnen durch und flog dann am 16. Juni 1963 mit Vostok 6 als erste Frau ins Weltall. So sah sie dann da aus.
Ah, guck mal, aber da sieht sie doch. Naja.
Auch nicht aus wie 26.
Nee. Also das ist aber ja bestimmt in dem Moment, als sie aus der Kapsel wieder rauskommt, oder? Sieht ein bisschen ja so aus, nicht wie der Einstieg. Und ja, da werden ja auch erstmal komplett fies auf den Boden gedonnert. Da wäre ich, glaube ich, das ist doch so, ne? Während die Amerikaner beim Wasser gelandet sind oder gewassert sind, sind die russischen Kapseln doch auch irgendwo, auf den Boden gedengelt worden. Das ist, glaube ich, sehr unangenehm.
Ja, ihr Flug war wohl auch nicht so angenehm. Ich erzähle euch nochmal ein bisschen dazu.
Oh je.
Insgesamt dauerte ihr Weltraumflug 71 Stunden und in dieser Zeit umrundete sie 48 Mal die Erde und führte Experimente durch. Die Mission wurde natürlich als großer Erfolg gefeiert. Da gab es eine tolle Parade, da hat sie sich feiern lassen. Aber tatsächlich lief bei der Mission nicht alles so glatt. Erst im Jahr 2007 erzählte Valentina Tereshkova, dass es nach dem Start technische Probleme gab und das Raumschiff höher gestiegen ist als eigentlich geplant. Erst am zweiten Tag der Mission konnte das Problem dann behoben werden. Außerdem litt Tereshkova an Übelkeit und sie widersetzte sich wohl auch direkten Anweisungen. Außerdem soll sie sich über die Kosmonautennahrung und ihren drückenden Helm beschwert haben. Und weil sie anscheinend zu den unmöglichsten Zeiten schlief, hat man am Boden ab und zu mal befürchtet, dass ihr etwas passiert wäre.
Klingt angeblich ein wenig nach der Anna der Raumfahrt.
Bitte? Findest du mich so aufmüpfig hier?
Oh, Backe. Ich glaube, das hat ein Nachspiel.
Naja, auf jeden Fall hat der Chefkonstrukteur schon überlegt gehabt, den Flug abzubrechen, weil das mit ihr so schwierig war. Und er soll auch gewettert haben, mir kommen keine Weiber mehr ins All. Trotzdem erhielt Tereshkova nach ihrem Flug dann zahlreiche Auszeichnungen. Sie wurde zum Beispiel Held der Sowjetunion.
Darum der Orden.
Ja, genau. Aber also es gibt eine Riesenliste, die hat bestimmt 20 Orden bekommen. Später engagierte sich Valentina Tereshkova dann in der Politik. Sie war zum Beispiel die Leiterin des russischen Zentrums für internationale und kulturelle Zusammenarbeit und sie sitzt auch heute noch für Putins Partei Geeintes Russland im Parlament.
Guck mal, dadurch, dass bei uns immer wieder Tote den Nerdgeburtstag der Woche haben, ist hier schon fast die sozusagen unterbewusste Vermutung, dass diese Person gar nicht mehr lebt. Und deswegen hat, wer war es? Geht gut gelesen, das passt natürlich hervorragend. Ihr geht es nämlich noch gut anscheinend, oder zumindest lebt ihr noch. Gelesen, nicht ist gestern 87 geworden, sondern ist gestorben. Oh ja. Je. Nein, sie lebt noch.
Also das ist doch, in letzter Zeit habe ich doch ein paar Lebende hinbekommen.
Ja.
Letzte Woche, der hat auch gelebt. Das ja. Ist doch, ja. Ach, guck mal, Nico hatte schon erkannt an dem Orden, dass das der Held der Sowjetunion-Orden ist.
Mhm.
Ja, die ist auf jeden Fall ganz dicke mit Putin, habe ich gesehen. Es gibt ganz viele Fotos mit ihr, mit Putin, wie sie Händchen halten. Sie sind, glaube ich, gute Freunde.
Muss man wahrscheinlich als Held der Sowjetunion machen. Naja. Weiß ich nicht. Sie guckt ein bisschen verbittert hier, ne?
Ja, ich finde, sie
Alter.
Sieht auch so ein bisschen böse aus.
Ein bisschen.
Oder? Sie sieht schon sehr streng aus.
Ein bisschen streng, ja. Ein bisschen wie
so ein Bösewicht aus so einem Schurkenfilm.
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall vor ihr nicht irgendwie so unsere Witzchen hier machen.
Oh, vielleicht werden wir abgehört von den Russen.
Ja, das sowieso.
Naja, gut. Ganz ehrlich, besser wir als die Leute aus unserem ersten Thema.
Ja bei uns, oder? Ist jetzt nicht so viel Sicherheitsrelevantes, würde ich sagen.
Also bitte. Also bei zumindest ihr nicht in der Heise-Show.
Aber bei ihr kann man ja sagen, für einmal ist es gut, rausgeflogen zu sein, ne?
Ja. Schön gesagt.
Was? Das habe ich nicht gecheckt.
Ja, Malte, jetzt musst du es erklären. Der erklärte Witz ist immer der beste.
Ja, sorry. Das ist immer ganz schwierig.
Ich habe es nicht verstanden.
Naja, es gibt doch diesen Dauerbrenner-Scherz im Chat immer, dass jemand rausfliegen soll hier aus der Heise-Show.
Ja.
Und bei ihr kann man sagen, sie ist ja rausgeflogen, weil du schon sagtest, sie wäre ja aus diesem Training da hervorgegangen als diejenige, die dann fliegen durfte. Also sie ist rausgeflogen.
Ja, okay.
Doppeldeutiger Wortwitz.
Aber ja. Dass du hier mich mit ihr vergleichst, dann müssen wir tatsächlich dann nochmal drüber sprechen.
Oh je.
Mir wurde jetzt deshalb, weil du das gesagt hast, schon unterstellt im Chat, dass ich während der Arbeitszeit schlafen würde. Na, ich bin sonst total friedlich. In der Heise-Show geht es nur manchmal mit mir durch.
Ja, ich finde das gut. Ich finde das alles gut. Sonst kann Anna ja auch einfach mal schreiben, Kündigung ist raus. Also in dem Fall für Malte.
So.
Einfach mal einen Spieß rumdrehen hier.
Ah ja. Ja, ist Anna nicht auch ein russischer Name? Nee.
Oha.
Also ja, ich bin nicht russisch. Tatsächlich werde ich oft für osteuropäisch gehalten. Also bei mir haben schon Leute auch an der Tür geklingelt und gefragt, ob ich russisch kann und so. Also wegen dem Nachnamen vermutlich, aber ich kann leider nichts Russisches.
Ist nicht, dass diese Endung Ski, da hat mein Politik immer gesagt, polnischer Hochadel, warum er auch immer er das gemeint hat.
Ja, also in meiner Familie sagt man auch, dass wir mal von Kalinowski hießen.
Ja, wo habt ihr das gelassen? Irgendwo verscherbelt. Das von verscherbelt.
Wir wissen ja nicht mal, wo der Name herkommt. Keine polnischen oder russischen Vorfahren, keine Ahnung.
Die Leute können ja mal recherchieren.
Ja, das will ich sowieso. Irgendwann will ich das mal machen, mal gucken, wo dieser Name herkommt. Ich kann aber leider nicht bestätigen, dass ich eine sowjetische Spionin bin oder Kosmonautin.
Wenn, würdest du uns das ja auch gar nicht sagen, oder?
Ja, eben darfst du ja dann nicht.
Vielleicht bist du auf Volker angesetzt.
Ah,
Mit welchem Ziel?
Das Geheimwissen des Heise Verlages.
Ja, das Geheimwissen, das geheime Klemmbausteinwissen.
Oder genau. Vielleicht hat Volker auch noch irgendwie als in seiner Funktion als Physiker noch irgendwie was Gutes beizusteuern.
Vielleicht Volker ja so MacGyver-Qualitäten, die man noch einsetzen könnte. Oh,
also als MacGyver bin ich, glaube ich, denkbar ungeeignet. Darum habe ich ja theoretische Physik gemacht, damit ich da gar nicht erst
Ja, aber vielleicht kannst du Raketen bauen, die zum Mars fliegen können oder so. Ach, das hat sie übrigens auch, sie in würde gerne zum Mars fliegen,
mit
hat sie gesagt.
Elon Musk also, vielleicht, ja super. Das also würde vielleicht Probleme lösen.
Ja, sie hat auch gesagt, sie hat auch kein Problem damit, wenn es ein Flug ohne Wiederkehr wäre.
Das ist halt ja ein mega Abenteuer. Ich meine, stell dir mal vor, die ist mit was, Mitte 20? Wie alt war sie?
26 war sie.
Mit 26 ist sie ins Weltall geflogen. Da musst du schon anders drauf sein. Du kriegst gerade tolle neue Nachnamen verpasst. Bin begeistert.
Ja, ich wurde mal von einem Lehrer in der Schule Kalaschnikow genannt. Oha. Ja, okay.
Ja, es wird immer besser.
Die suchen immer Gründe, dass ich irgendwie nicht, ja, ist gemein ein bisschen.
Das ist, seid nicht so gemein zu Anna, es ist super, dass sie da ist. So.
Ich habe es mir wahrscheinlich selbst eingebrockt. So, wir machen jetzt weiter mit unserem letzten Thema.
Ach Gott, wir haben ja noch ein Thema.
Weil da geht es um Hassrede im Internet, meine Lieben.
Oh.
Ich würde aufpassen an eurer Stelle, was ihr hier über mich sagt. Kanadas Regierung hat Hassrede im Internet, nämlich den Kampf angesagt und plant drastische Strafen. Wer zum Beispiel Online-Völkermord befürwortet, soll lebenslänglich hinter Gitter kommen können. Insgesamt wurden 7 Übel im Internet ausgemacht, die bekämpft werden sollen, und 3 neue Behörden sollen sich mit weitreichenden Kompetenzen um die Durchsetzung kümmern. Und zwar müssen sie sich dafür nicht an rechtliche oder technische Beweisregeln halten. Vielleicht schauen wir uns da erstmal noch genauer an, was das für 7 Übel sind, die da bekämpft werden sollen und wie diese neuen Behörden das genau machen sollen. Habt ihr das im Kopf, die 7 Übel?
Ich habe ja nicht mal die 7 Todsünden im Kopf.
Oder die 7 Zwerge.
Ja, kannst du die namentlich nennen? Kennt ihr die 7 Meinzelmännchen auswendig? Gibt es überhaupt 7?
Egal. Der Schlaue, ich kenne nur den schlauen Dad, aber das führt jetzt weit weg.
Ja, Dad, und dann, genau. Oder
Anton gibt's noch, oder? Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir lieber mit den, wie heißt die Blauen noch? Schon gut. Schlümpfen weiter.
Die Schlümpfe, Schlaubi-Schlumpf. Ja.
Wir gehen jetzt mal lieber zu den 7 Übeln des Internets über.
Oh, das ist nicht gut.
Hier sind die aufgeführt.
Mach sie doch mal größer.
Wie, warte. Ich kann doch sowas nicht. Ach, guck mal, ich kann.
Natürlich kannst du sowas.
Hab ich gelernt.
Ja, nicht schlecht.
So, ich kann noch größer. Also, ich kann noch
größer. Jetzt ist sie, aber hier, jetzt nicht übermütig werden, hier noch größer machen. Anna zoomt sich hier um den Verstand.
Eieiei, okay. Also die 7 Übel, die Kanada ausgemacht hat, das sind Inhalte, die Hass schüren, die zu Gewalt anregen, zu gewaltsamen Extremismus oder Terror anregen, die Kinder dazu anregen, sich Selbstschaden zuzufügen, die dazu genutzt werden, Kinder zu schikanieren, die Intimes ohne Zustimmung des Beteiligten weitergeben oder die sexueller Natur mit Bezug zu Minderjährigen sowie bildliche Darstellung von grausamer oder erniedrigender Gewalt gegen Minderjährige dabei haben. Das ist ja erstmal nicht verkehrt, aber was haltet ihr davon, wie drastisch das jetzt durchgesetzt werden soll?
Ja, wenn man genau hinguckt, dann stellt man ja fest, dass diese lebenslange Strafe jetzt nur bei Verherrlichung oder Aufruf zum Völkermord, glaube ich, dann gilt. Also schon für so die extremste Version. Und wenn man dann über das normale, das haushaltsübliche Hassposting spricht, dann ist man schon wieder bei einem Strafmaß, was dem mehr ähnelt, was ja auch heute schon gebräuchlich ist, dann, wenn da entsprechender Straftatbestand da ist. Ich glaube, die wollen das von 3 auf 5 Jahre erhöhen oder so. Ich finde generell, wenn man sich das anguckt, was Kanada plant, ist das aber auch so eine Anerkennung neuer gesellschaftlicher Realitäten. Also ja, ich glaube, oder das ist definitiv ja so, dass der Gesetzgeber ja schon die vorhandenen Gesetze eben versucht hat anzupassen und viele Straftatbestände ja eigentlich auch 1:1 übertragen werden können, eben auf die virtuelle Kommunikation. Aber es zeigt sich ja eben dann doch, wenn wir uns jetzt diese Liste dieser 7 Übel angucken, dass ja eben die virtuelle Kommunikation eben auch teils weitreichendere Folgen für Menschen haben kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt diese Sache sieht, mit Kindern dazu anregen, sich selbst Schaden zuzufügen, das kann man ja heute eben im Netz in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Quantität ja anstellen, als das vielleicht früher der Fall war, als es diese Medienform nicht gab, wo jeder so ein Sender für so ein großes Publikum sein konnte. Und ich glaube einfach, wir sprachen ja vorhin so über das Thema in der Realität angekommen, in der neuen Realität angekommen, dass das hier vielleicht der Versuch ist, dann eben das da umzusetzen. Ob das jetzt so in der Art und Weise genau richtig ist, ob da gewisse Unschärfen sind, ob es übers Ziel hinausschießt, darüber kann man trefflich diskutieren. Aber diesen grundsätzlichen Ansatz zu wählen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach mal drastisch umbauen und das eigentlich um mehr aufzunehmen, als das bislang der Fall ist, finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Aber findest du auch die Maßnahmen, die da ergriffen werden mit diesen Behörden, die ja wirklich sehr weitreichende Kompetenzen bekommen, findest du den angemessen?
Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, sich das dann mal genau zu betrachten, ob dann eben nicht da Maß und Mitte verloren gehen und ob es dann nicht dann einfach auch ja zu hart auch im Vergleich zum restlichen Strafrecht dann ist. Also da die optimale Formel zu finden, ist, glaube ich, sowieso schwer, weil wir auch festgestellt haben, dass eben das, was man online veranstalten kann, in sehr unterschiedlicher Art und Weise sich auswirken kann auf Menschen. Es kann tatsächlich das Individualverbrechen weiterhin sein, wo einer geschädigt wird. Und es kann dann aber auch dann das Verbrechen sein, wo eben ein ganzes Dutzend von Menschen dann geschädigt wird. Und am Ende, glaube ich, kommt man nie darum herum, im Einzelfall vor Gericht das dann eben abzuwägen. Also die Gesetze können da ja nur den Rahmen stecken. Dass man jetzt da drei Behörden drauf ansetzt, ja, das zeigt vielleicht, dass einfach auch, und das hören wir ja auch hierzulande immer wieder, die Zahl der Strafverfolger gar nicht ausreicht, um dieser Sache Herr zu werden. Das ist natürlich in einem Maße eben, je mehr die Digitalisierung im Alltag der Menschen ankommt, desto mehr werden auch dort Verbrechen begangen und desto höher ist der Bedarf, dem dann Rechnung zu tragen. Die Frage ist natürlich, ob an anderer Stelle die Verbrechen weniger werden und dann etwas zurückgebaut werden muss, weil natürlich dann die Staatsquote auch wieder steigt, ne? Also dass letztendlich der Staat immer größer wird. Also das gilt es fein säuberlich abzuwägen. Ich bin jetzt kein Kanada-Experte, also da jetzt dann zu sagen, hier Kanada macht das genau richtig oder genau falsch, dafür müsste man noch viel mehr Faktoren in Kanada betrachten, aber zumindest, dass sie grundsätzlich dann eben diesen Weg beschreiten, kann ich schon verstehen.
Also ich finde es auf jeden Fall auch sinnvoll, dass man sich damit auseinandersetzt und für mich wirkt aber diese Gesetzesvorlage, die ja nun noch nicht in der Form meines Wissens verabschiedet ist, eher so wie so ein Feilschen. Ne? Wir gehen mal mit ganz hohen Forderungen rein, weil im Endeffekt beim Gesetzesprozess und den Abstimmungen in Parlamenten typischerweise irgendein Kompromiss ausgehandelt wird. Und wenn ich also schon zu niedrig einsteige, dann bleibt halt vielleicht gar nichts mehr übrig. Also fangen wir mit drei Behörden an und eben ganz hohen Strafen und vielleicht bleibt nachher eine Behörde übrig und nicht mehr ganz so hohe Strafen. Ich finde das Thema Volksverhetzung und solche Dinge, das ist schon eine kritische Sache. Und da kann man schon auch sicherlich zu sehr harten oder muss man teilweise zu sehr harten Maßnahmen greifen. Insofern kann ich verstehen, dass sie da hoch rangehen, sozusagen im Strafmaß. Andererseits ist es natürlich auch mal sehr, sehr schwer abzuschätzen, in welchem Umfeld ist das geäußert worden, ist das wirklich so gemeint und so weiter und so fort. Und es gibt ja hier eine recht bekannte alte Dame, die sich immer wieder mit dem Holocaust-Leugnen beschäftigt hat, die ja durchaus auch immer wieder sich vor Gericht findet. Insofern, das ist ja schon nachvollziehbar, bei uns gibt es ja auch durchaus diese Möglichkeiten. Das hat ja gar nicht so sehr was mit dem Internet an der Stelle zu tun. Aber ja, wie gesagt, für mich wirkt es so ein bisschen wir gehen auf den Basar und feilschen jetzt mit dem Parlament. Und wenn wir Glück haben, bleibt eine Behörde übrig, die sich darum kümmert. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll und gut so, dass das passiert. Und grundsätzlich ist es ganz spannend, was hier im Chat teilweise schon abging, ne? Weil im Prinzip ja hier jetzt lauter, ich sag mal, die sieben Todsünden des Internets stehen, wenn wir das jetzt so übertragen, weil wir das Thema ganz am Anfang hatten, aber im Endeffekt Dinge übrig bleiben. Ne? Also, was ist denn jetzt mit Übergriffen sexuellem Bezug, die nicht gegen Minderjährige ausgeführt werden oder andere Dinge? Also, wenn man die mal alle negiert, diese Dinge, dann bleiben immer noch genug Sachen übrig, wo man sich fragen muss, okay, sollen die jetzt nicht bekämpft werden? Also klar, das sind jetzt die schlimmsten Dinge, sehe ich durchaus auch so, aber es bleibt natürlich noch ganz viel anderes übrig. Also mal abgesehen davon, dass man auch ziemlich grausame Dinge im Internet verbreiten kann, die gar nichts mit Gewalt gegen Menschen, sondern gegen Tiere zu tun hat, da sollte man halt auch aufpassen. Aber das fällt natürlich dann nicht unbedingt unter den Begriff des sogenannten Hasspostings, des haushaltsüblichen Hasspostings, wie ich gehört habe. Dafür braucht es jetzt einen Quotebot, wird hier gefordert, damit man sowas, wie Malte gesagt hat, dann auch wiederholen kann.
Ja, wir haben ja auch bei hiesigen Gesetzesänderungen gesehen, dass natürlich dann eben Unschärfen zu ganz, ganz schlimmen Kollateralschäden führen. Wir haben ja hier in der Heise Show vor einigen Sendungen auch mal über diese Verschärfung der Kinderpornografie-Paragraphen in Deutschland gesprochen, wo eine Lehrerin, die ja dann alleine nur das Material melden wollte, was ihr dann da in die Hände gekommen ist, dann ja eben dann vor dem Gericht stand. Also Verschärfung von Gesetzen klingt immer auf den ersten Blick immer ganz toll und kompromissloser vorgehen, aber ja, man muss eben sehr fein abwägen, ob man dann eben nicht neue Probleme schafft, weil Leute auch verknackt werden, die am Ende ja gar nichts Schädliches getan haben, aber wo einfach ja trennscharf zu erfassen, das ist ja eigentlich die große Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Und das ist ja eigentlich auch das, was Volker gerade ein Stück weit ja eben gesagt hat, dass eben diese Frage, wird da denn alles mit abgedeckt? Das ist ja die umgekehrte Frage. Ne? Ist man nicht zu sehr auf bestimmten Pfaden unterwegs und bestimmte Dinge fallen dann da hinten runter? Es wird ja auch im Chat schon jetzt das Thema Meinungsfreiheit angesprochen. Auch da gibt es natürlich Grenzen. Also auch da gibt es dann feine Grenzen, die man ziehen muss. Wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, dass eben unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit auch so ein paar Dinge stattfinden, die schon eben nicht mehr als durch Meinungsfreiheit gedeckt sind. Weder in der analogen Welt wie in der digitalen Welt. Ich glaube, dass die digitale Welt generell sehr viel toleranter ist gegenüber eben das, was manche da ablassen. Und auch da muss man genau hingucken. Aber da würde ich jetzt auch nicht so per se draufschlagen und sagen, nee, Meinungsfreiheit, alles muss möglich sein. Das ist der Grundgedanke des Internets. Ja, der Grundgedanke des Internets fand aber auch noch statt, ohne dass die ganze Mensch oder dass geraume Teile der Menschheit dann eben dort unterwegs sind und das mit Leben erfüllen. Also man muss es auch eben an die Realitäten anpassen.
Ich glaube ja auch, der grundsätzliche Ansatz war, Informationen schnell austauschen zu können über Kontinente hinweg. Ja, kann man damit, aber ich finde auch das Thema, also ich sehe jetzt bei diesen Punkten da nicht unbedingt das Thema Meinungsfreiheit gefährdet, weil ich sehe nicht, dass es irgendwas mit Meinungsfreiheit zu tun hat, wenn man zu gewaltsamen Extremismus oder Terror anregt. Dann muss man halt, also natürlich auch, also das kann man, wenn man unglückliche Wortwahl hat, ist man ganz schnell bei Extremismus und Terror, den man vielleicht da sozusagen mit anregt, dann muss man halt seine Wortwahl beachten und dann ist es vielleicht noch von der Meinungsfreiheit einfach gedeckt. Aber ich finde, da ist dann doch eine sehr, sehr deutliche Grenze, die man sehen kann. Und das hat für mich dann an den Stellen mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun, sondern mit gesellschaftlichen Konventionen, um die es hier geht. Und also Extremismus und Meinungsfreiheit immer schwierig. Alles, was extrem ist, finde ich immer ganz schwer von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber in diesen Fällen sind das ziemlich klare Dinge für mich.
Nico Ernst bringt es vielleicht auch ganz gut auf den Punkt. Solche Gesetze sollen zeigen, dass im Internet auch das illegal ist, was es in der stofflichen Welt ist.
In der stofflichen Welt ist auch ein sehr schöner Begriff. Ein trefflicher Begriff des Kollegen. Stofflich. Sehr gut.
Aber braucht man dafür drei Behörden? Ist das nicht, kann man das nicht schon dann mit den normalen Gesetzen auch durchsetzen, wenn online sowas passiert? Also wie ist das bei uns?
Nee, das Problem ist, glaube ich, also oft das mitbekommen, nicht? Und eben sozusagen Meldestellen dafür zu haben, dass es auch irgendwo ankommt, damit man überhaupt durchgreifen kann. Grundsätzlich sind all diese Dinge, die da stehen, jetzt schon gesetzlich, sicherlich auch in Kanada, verfolgbar. Die Frage ist nur, kann man es und schafft man es und wird man dem Herr? Weil, das hat ja Malte eben angesprochen, durch das Internet ist einfach die Möglichkeit viel häufiger gegeben, Dinge so zu äußern, die man vielleicht gar nicht überall so mitbekommt. Ich meine, das ist Vor- und Nachteil des Internets. Da überhaupt dieser Sache Herr zu werden und dann überhaupt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Weil es gibt ja, also wahrscheinlich gibt es tagtäglich Leute, die deswegen belangt werden müssten, weil sie solche Äußerungen tätigen und sich überhaupt teilweise aber wahrscheinlich nicht mal dessen bewusst sind, dass das strafbar sein sollte, was sie da äußern. Und es gibt dann ja auch, ich meine, man muss sich mal nur die Listen, weil TikTok angesprochen wurde, dass man das halt verbieten müsse. Oder auch, man sieht es auch bei X oder eben als Twitter. Die Listen, die man da hat, um Leute zu melden, was da alles drinsteht, welche Option man da hat, das ist ja eine riesige Menge. Und dann muss man halt gucken, wo landet denn das? Das landet dann ja in dem Falle erstmal bei dem jeweiligen Betreiber der Plattform. Aber eigentlich gehören solche Dinge gar nicht unbedingt nur an den Betreiber der Plattform gemeldet, sondern wenn sie strafbar sind, müssten diese ganzen Informationen auch woanders landen. Und da bräuchte es wahrscheinlich schon irgendeine Behörde für. Aber natürlich steckt da auch immer ein Risiko drin, ne? Also, dass man auch Dinge verfolgt, oder Leute dann tatsächlich verfolgt werden, die, keine Ahnung, besoffen über die Stränge geschlagen haben oder irgendwas auch immer. Das wird auch einen ziemlichen Aufwand bedeuten, wenn man das versucht, was Kanada da macht.
Aber dafür gibt es ja dann 3 Behörden. Da haben sie dann genug Leute für.
Man weiß es nicht.
Tja, ich schaue noch ein bisschen in die Kommentare. Gigapixel, sorry?
Ja, nee, sonst hätte ich gesagt, dann kommen wir zur Behörde für Quizangelegenheiten mit Ministerialrat Markus Will.
Das machen wir gleich. Aber ich habe hier noch ein paar Kommentare vielleicht. Gigapixel GmbH sagt, wenn sie immer mal wieder jemanden, warte, ich kann nicht mehr. Wenn sie immer
Ich kann nicht mehr.
Wenn sie immer wieder mal welche Hops nehmen, wird schnell klar, dass es nicht mehr straflos ist und es so weniger wird. Das könnte natürlich vielleicht eine Konsequenz dann davon sein, von diesen verschärften Gesetzen.
Aber ja, das kann man aber auch vielleicht mit weniger als 3 Behörden hinbekommen, sondern einfach mal Exempel statuieren, ne? Aber, also das wird sicherlich eine Diskussion anregen, wenn das passiert.
Jetzt habe ich angekündigt, hier gibt es noch ein paar Kommentare.
Jetzt finde ich toll. Hier gibt es noch ein paar Kommentare. Es gibt ganz viele Kommentare, Anna.
Ja, ich weiß.
Magst du welche vorlesen? Schön hier, der Bafaxi sagt was Schönes.
Ja, mach mal.
Wer will denn da die Regeln vorgeben, wenn Musk und Trump selbst sowas von sich geben?
Ja.
Ja, die sind da
vielleicht
schon.
Werden die dann auch verknackt.
Die sind dann oft schon an der Grenze. Ja, das gibt es durchaus. Also Trump, Musk hat auch schon Dinge geäußert, wo man sich echt fragen müsste, ob er da nicht in Kanada belangt werden würde. Man weiß es nicht.
Ach so, Gigapixel meinte, dass man aktuelle Gesetze durchziehen sollte. Also er meinte gar nicht, dass was in Kanada jetzt geplant ist.
Ja, okay. Vielleicht wollten die nur mal PR dafür machen oder in die Leute dadurch, dass sie das überhaupt vorhaben, dazu bringen, darüber nachzudenken. Dadurch wird ja wieder drüber gesprochen, weil wenn man sagt, wir haben die Gesetze eh, dann muss man erstmal einen Präzedenzfall schaffen. Und so kann man es halt auch ohne einen Präzedenzfall, jemanden wirklich vor Gericht zu stellen, einfach schon mal thematisieren. Ob das jetzt die Idee ist, weiß ich nicht. Dann wäre das ja mehr so ein PR-Coup der kanadischen Regierung.
Wir werden sehen.
Gibt übrigens den Hinweis auch im Chat, diesen aktuellen Anlass jetzt hier in Deutschland. Da gibt es ja heute die Nachricht, dass es eine Großrazzia gegeben hat gegen Verfasser frauenfeindlicher Hetze. Also dieser Link wird dann auch gezogen. Mhm.
So, mein Gehirn funktioniert jetzt langsam hier nicht mehr, habe ich festgestellt. Gott. Und deshalb müssen wir jetzt mal mit dem Quiz weitermachen.
Die Quizfragen der Woche.
Weil beim Quiz muss ich ja zum Glück mein Gehirn nicht benutzen, sondern nur ihr. Und das kommt mir sehr entgegen.
Womit wir wieder beim Thema werden.
So, Markus hat diese Woche sich von der letzten Heise-Show inspirieren lassen. Und deshalb gibt es heute ein Quiz Hülsbeck.
Ja, es wurde gefordert. Oh nein.
Aber also es geht nicht direkt um Hülsbeck, nicht die ganze Zeit, sondern es geht auch um den C64 und den C65.
Oh nein. Was haben wir angerichtet?
Malte? Allerdings sind jetzt in den 3 Fragen, die wir heute für euch haben, ist noch nichts zum C65. Aber im Quiz, das morgen dann bei Heise Online veröffentlicht wird, gibt es auch was zum C65. Weil ich wusste ja, dass es den gab. Im Gegensatz zu euch wusste ich das.
Ähm.
Und jetzt starten wir mit Frage 1.
Wir müssen das Quiz Hülsberg auf jeden Fall schicken, Markus. Ne? Der wird ja wohl hoffentlich zuschauen. Doch, ich glaube, ich habe ihn eben sogar schon gesehen im Chat.
Ja. Er hat schon was gesagt, ja.
Chris Hülsberg muss unbedingt von Quiz Hülsberg erfahren morgen. Muss ihm mal den Link schicken.
Habt ihr Kontakte?
Bestimmt. Wenn Markus keine Kontakte zu Chris Hülsberg hat, dann weiß ich es nicht, wer die haben sollte.
Notiert, schreibt er gerade.
Sehr gut.
Der wohnte doch in einem Wohnwagen, oder wie war das noch?
Ja, der ist in den USA mit dem Wohnmobil unterwegs.
Muss Markus dann eine Brieftaube losschicken, oder wie erreicht man ihn am besten?
Wir hatten noch letztens so ein schönes Foto sogar, wo er da am Laptop saß und das sah auch ein bisschen aus, als wäre er im Wohnwagen oder im Wohnmobil unterwegs.
Genau. Okay, Frage number one. Wer gilt als Chefentwickler und Vater des legendären C65 Soundchip SID? Oder
SID? Das ist nicht.
SID. SID nennen die meisten Deutschen ihn.
So, ist das der Bob Jannes?
Meine.
Wie wird der ausgesprochen?
Jannes? Weiß ich nicht.
Jannes?
Jannes.
Rob Hubbard, Chuck Peddle oder Jay Miner?
Oh. Mir sagen nur zwei Namen überhaupt was, muss ich sagen. Wie geht's bei dir?
Chris hat Starlink, wird hier gerade mitgeteilt.
Ah, sehr gut.
Können wir ihn erreichen. Ich habe keine Ahnung.
Irgendwie, also Jay Miner sagt mir was.
Oh, guck mal, ich unterbreche euch. Wir haben hier den Aaron Christoffel im Chat. Von dem, der das Doom auf der Zahnbürste war. Hallo.
Was?
Hallöchen.
Zahnbürsten-Aaron ist da. Hallo.
Zahnbürsten-Aaron ist da.
Das ist ja schön. Herzlich willkommen in unserem Chat. Und gerne mitquisten. Wir wissen nämlich nichts. Wer Doom auf eine Zahnbürste bringt, weiß vielleicht auch, wer Sid entwickelt hat. Also, aber vielleicht, um's abzuschließen, mir sagt nur Jay Miner was, der hat irgendwie mit diesen ganzen Dingen zu tun, aber ich weiß nicht, ob im Atari oder im C64-Umfeld. Deswegen verlasse ich mir jetzt nicht auf das, was ich im Chat gelesen habe, sondern tippe trotzdem auf D.
D, Jay Miner.
Ja, wenn Volker das sagt, wird es richtig sein.
Na, um Gottes Willen, der Chat sagt was anderes. Allerdings ist er sich uneins zwischen C und A, habe ich gesehen. C und A, Moment, das hätte ich andersrum sagen sollen, sonst klingt es wie Schleichwerbung.
Schade, dass wir nicht direkt jetzt schon Kontakt hier auch zu dem Chris Hülsbeck haben. Dann hättet ihr Telefonjoker machen können.
Ja, das wäre mal cool.
Also, falls der das gewusst hätte.
Ja, also das wäre ja wohl das Mindeste, was er wissen muss. Der hat doch darauf ganz tolle Musik gemacht.
So, wir brauchen noch einen Tipp von Malte.
Ja, ich nehme das, was Volker
macht. Auch D. Hm. Ja, das war aber eine schlechte Entscheidung.
Ja, sag ich mal. Ich hab Malte doch die Tür noch geöffnet.
Es ist tatsächlich A, es ist der Bob Jannes.
Bob Jannes.
Ich nenne den jetzt so. Ich nenne den jetzt so.
Der Jannes-Bob, wer kennt ihn nicht?
Ja, der Chip-Ingenieur Bob Jannes gilt als Vater der legendären SID-Soundchips. Der SID besaß 3 Tongeneratoren oder auch Stimmen mit einem Frequenzbereich von 0 bis 4 Kilohertz. Er beherrschte 4 Wellenformen und 3 Amplitudenmodulatoren.
So ist das. Sowas braucht man. Frag Hartmut Wieselmann, der ist da ein ganz großer Kenner von solchen Dingen. Neuerer Natur.
Dann habe ich noch Nerdwissen bekommen von Markus. Zwar wurde der C64 in einer Rekordzeit entwickelt. Das reichte Commodore-Chef Jack Tramiel, diese Namen Tramiel. Tramiel, aber nicht. Für die Entwickler gab es statt Bonis für Konstruktion den erfolgreichsten 8-Bit-Computers aller Zeiten Gehaltskürzung, da sie den illusorischen kurzen Zeitplan nicht einhielten. Daher verließ der Bob Jannes das Unternehmen und gründete den Sampler- und Synthesizer-Hersteller Ensoniq. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Wissen wir Bescheid.
Die nächste Party ist gerettet.
Aber was hat denn jetzt Jack Miner gemacht? Das war der doch bei Atari?
Das haben die hier geschrieben im Chat.
Achso, haben sie schon?
Ja, Jay Miner ist Amiga, nicht C64 steht hier.
Ah, Dread.
Ich höre nie wieder auf Folgen.
Ja. Ja, das ist manchmal, also Moment, ganz so würde ich das jetzt auch nicht sagen, aber.
Okay, schauen wir mal, ob ihr bei Frage 2 besser seid. Mhm. Chris Hülsbeck gilt als einer der herausragenden Komponisten für 8 und 16-Bit. Er hat aber auch mehr geschafft als nur Musik geschaffen, als nur Musik. Das von Chris Hülsbeck geschriebene To Be On Top ist ein C64 Musik-Action-Spiel, ein Atari ST Sound Sampler, ein Amiga Jump'n'Run-Spiel oder ein C64 Sound Monitor.
To Be On Top, wie ist das?
To Be On Top.
Das klingt nach Musik ein bisschen, ne? Findest du nicht auch? To Be On Top, sagt mir nichts. Aber wenn er mehr als Musik geschaffen hat, dann würde man jetzt eigentlich denken, das müsste C sein, weil das gar nichts mit Musik zu tun hat. Oh Mensch, Markus hat mich gerade, oh je, stimmt. Der Jay Miner war der Vater des Amiga sogar. Oh Gott, warum muss ich? Also es ist egal, was ich heute mache, wird wahrscheinlich alles falsch sein. Ich gehe hier mit einer Null raus.
Wollt ihr was tippen?
Was soll denn überhaupt ein C64 Soundmonitor sein? Gar keine Idee, was das heißen soll. Sagt mir überhaupt nichts. Ist wahrscheinlich richtig, aber ich verstehe nicht, was es ist. A, finde ich, liegt zu nahe. Ein Soundsampler für ein Atari ST. Warum sollte man den denn To Be On Top nennen? Klingt so ein bisschen wie Top of the Pops. Anna.
Ich nehme
jetzt C, weil eben habe ich beim Amiga verratzt. Also wer hätte ja, also nee, stimmt ja gar nicht, war gar nicht gegen Amiga, egal. Ich nehme jetzt C, ist eh falsch.
Okay.
Ich nehme A.
Okay, wir haben Malte mit A eingeloggt, C64 Musik-Action-Spiel und Volker hat C, Amiga Jump'n'Run-Spiel und recht hat Malte.
Ja,
nicht schlecht. Es ist das Musik-Action-Spiel. Oh, guck mal, ich hab was vergessen, euch zu zeigen. Ich hatte ein Bild von dem SID-Chip.
Ach so.
Das ist er nochmal.
Da ist er.
Aber eigentlich wollte ich euch jetzt gerade das tolle Spiel zeigen.
Jetzt kommt gleich wieder Werbung. Warum hast du so einen dicken Finger? Ach so.
Da unten ist schon Werbung zu sehen.
Ja, sorry.
Was zum Henker macht man da?
Das weiß ich leider
nicht. Hat das
nicht.
Eigentlich Musik?
Ach so, das steht hier
kann
vielleicht.
Kann das sein, dass es eigentlich Musik hat? Weil das sieht
bestimmt.
Ganz, warum, was, da fahren Panzer. Was zum Henker? Was, fahren die Panzer da vielleicht im Takt der Musik oder die alten Frauen kommen im Takt der Musik?
Also, es handelt sich dabei um ein fast komplett von Chris Hülsbeck entwickeltes Musik-Action-Spiel für C64 und Atari ST. In dem Spiel galt es, mehrere Orte zu erreichen, um einen kreativen Chart-Hit zu entwickeln. 1992 veröffentlichte Hülsbeck unter dem gleichen Namen eine CD mit Musik aus verschiedenen Computerspielen.
To Be On Top hat aber tatsächlich doch nichts mit Top of the Pops zu tun, ne? Das Spiel sieht echt ein bisschen irre aus. Was hat denn der da getrunken?
Ja. Oh. Wasser.
Hey, das war, hallo?
Da wurde die Werbung schnell weggeschaltet.
Marius sagte, mein Gott, bin ich alt, wenn ich das noch kenne.
Sehr ja, schön. Nicht verneinen.
Schön fand ich auch eben dieses Bild, Volker auf dem Weg zur Arbeit. Ja, ja, ich laufe auch immer zu Fuß und muss ständig Panzern ausweichen.
Und dann hoch und runter und so.
Deswegen dauert es manchmal so lange, bis ich ankomme.
Mit entsprechender Gameboy-Musik.
Ja. Oh je, oh je.
Punktestand am Ende.
Ja, der ist null. Highscore null. Du hast ja schon einen Punkt jetzt.
Ja. Aber eine Chance habt ihr jetzt beide noch. Frage 3. Welcher Song wurde mit Hilfe einer C64-Melodie zum Chart-Hit? Kernkraft 400 von Zombie Nation, Acceptable in the 80s von Calvin Harris, Sky and Sand von Paul und Fritz Kalkbrenner oder Born This Way von Lady Gaga?
Ach du meine Güte. Ich habe ja gesagt, ich gehe mit null raus, ne?
Man kann ja auch Glück haben. Du kannst
Wir kriegen
auch
nicht mal die Antworten gezeigt. Ja, ja.
Ach so. Soll ich nochmal vorlesen? Kernkraft 400 von Zombie Nation, Acceptable in the 80s von Calvin Harris, Sky and Sand von Paul und Fritz Kalkbrenner oder Born This Way von Lady Gaga?
Also tatsächlich Ich kenne nur Born This Way, muss ich zugeben, als Lied. Also habe ich zumindest irgendwas im Ohr. Die anderen Lieder weiß ich gar nicht, welche Lieder es sind. Wobei Calvin Harris ist ja sehr bekannt. Paul und Fritz Kaltbrenner kennt man ja auch. Zombie Nation, wahrscheinlich kennt man alle Lieder, ne? Ist ganz schlimm. Ich habe Calvin Harris, macht der nicht auch, Mann? Acceptable in the 80s? Das passt ja so ein bisschen, würde man denken, ne? Aber wahrscheinlich ist das wieder genau der Trick, dass es nicht passt. Ich nehme es trotzdem.
Okay.
Das klingt ja so ein bisschen, als hätte er vielleicht irgendwie sich in den 80ern bedient. Weil der macht ja gerne mal so auch so ein bisschen so Retro-Annahmen in seinen Songs, wenn ich mich nicht vertue.
Malte sieht sehr unbegeistert aus.
Ich kenne kein einziges dieser Lieder. Ja, doch, bei Lady Gaga kenne ich, aber das glaube ich nicht. Das kenne ich, aber das glaube ich nicht, dass das daher rührt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Sound klingt wie aus dem wie aus
immer dem Gaga. Immer Gaga. Ja, stimmt auch. Ich nehme auch B.
B. Also beide acceptable.
Das ist gemein, so habe ich Kevin Harris. Keine Chance noch auszugleichen.
Es ist auch eh falsch.
Ah, das ist gut.
Es ist nämlich was? Kernkraft 400 von Zombie Nation. Das spielen wir euch jetzt hier einmal schön ein.
Ich habe Angst. I love Techno. Oh je, okay, das ist so eine Techno. Ich höre gar nichts. Hört ihr auch nichts?
Nee.
Oh, da. Doch.
Da.
Anna ist schon in ihrem Element hier gerade. Aha. Okay, ja, nee. M-m. Also Techno und ich, nichts kann weiter voneinander entfernt sein, deswegen kenne ich das nicht.
Ich auch nicht. Aber vielleicht kennt ihr trotzdem die Melodie aus irgendeinem C64-Spiel?
Ja, doch, die Melodie ist bekannt.
Könnte sein.
Also es ist, also das Lied ist schon von 99 und die Melodie ist Stardust, des 1984 erschienenen C64-Spiels Lazy Jones, für den die Macher des Songs eine Lizenzsumme an den Urheber zahlten. Aha. Und ihr wart gar nicht mit Calvin Harris, wart ja auch gar nicht so weit weg irgendwie, weil Acceptable in the 80s von Calvin Harris entstand unter Zuhilfenahme eines Amiga 1200. Also, ja.
Okay, eine Generation falsch. Hey, ist doch super. Nach letzten Mal 3 Punkte, jetzt 0. Ich finde, das mittelt sich alles gut raus.
Ist doch gut. Eine gute Balance.
Ja, oder?
Ja.
Ah, Markus schreibt gerade, Techno-Quiz als Thema wird ersatzlos gestrichen.
Das ist aber lieb von ihm. Ich hätte gedacht, ist direkt als nächstes gesetzt.
Das Recht, genau, ja. So wie wir Markus kennen.
Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon in der richtigen Stimmung für unsere Aftershow-Party.
Ach ja, richtig.
Da geht es jetzt direkt weiter hier mit Techno.
Das wäre, glaube ich, lustig, wenn man mal sehen will. Also eigentlich müsste man das mal machen. Einfach sagen, so, jetzt die Sendung vorbei, wir bleiben jetzt einfach hier in meiner Party.
Und dann irgendjemand das jetzt hier in seinem Bildschirm dann noch.
Ob irgendjemand dabei bliebe, wäre ja die große Frage. Irgendwann können wir das ja mal machen.
Machen wir eine Aftershow-Party. Okay, ja. Damit sind wir aber durch für heute. Wir wünschen allen eine schöne Woche bis nächsten Donnerstag. Was, Anna schläft doch während dem Rave? Das könnte passieren. Ich gehe jetzt auch direkt nach Hause und gehe schlafen.
Sehr gut.
Obwohl ich das natürlich heute schon den halben Tag während der Arbeitszeit gemacht habe.
Ich finde auch, du müsstest eigentlich total wach sein jetzt, oder? Wenn du doch die Hälfte der Zeit geschlafen hast.
Ja, eigentlich habe ich auch meinen Wecker erst um 5:05 gestellt, damit ich hier da bin.
Aber hey, du hast ja nur den halben Tag geschlafen. Wie soll man da wach bleiben? Man muss ja den ganzen Tag schlafen.
Ja, deshalb heim und wieder weiter schlafen. Genau. Eine schöne Woche, bis nächste Woche. Donnerstag, 17 Uhr, sind wir wieder für euch da. Macht's gut.
Tschüssi. Bis dann. Gute Nacht, Anna.
Gute Nacht.